Heute mein Gegenüber, Einzelweltmeister Tim Brachtl.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Tim, freut mich, dass wir uns heute hier in Radelsdorf treffen.
Hallo Sebastian, die Freude ist ganz meinerseits. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Es ist ja eine spannende Spielzeit, die vor dir liegt. Und in deiner noch jungen Karriere ist ja schon sehr, sehr viel passiert. Bevor wir starten, möchte ich noch Danke an die Sportvereinigung Radelsdorf sagen, die uns dankenswerterweise heute nach eurem Freundschaftsspiel im Coburger Land gestern die Bahn zur Verfügung stellen für die Podcastaufnahme. Das hast du auch angeboten zu sagen, du fährst jetzt nicht direkt nach Hause, sondern übernachtest noch im Bamberger Landkreis und kommst dann am Sonntag hierher. Also vielen Dank an die Sportvereinigung Radelsdorf und auch an dich, dass das heute klappt. Ja, es wird eine andere Podcast-Episode als sonst. Natürlich sprechen wir auch über deine Karriere, aber du hast mich im Vorfeld schon kontaktiert, dass du auch über viele allgemeine Themen dir Gedanken machst und ob wir nicht darüber sprechen wollen. Warum bist du auf mich zugekommen? Das frage ich mich ehrlicherweise seit der Sprachnachricht, die du mir geschickt hast.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach viele Sachen oder viele Denkweisen, die im Leistungssport bei uns Einhalt haben und viele Sachen, die eigentlich der breiten Kegelwelt gar nicht so wirklich öffentlich sind. Und dementsprechend wäre mein Ziel, da einfach mal ein bisschen Transparenz zu schaffen, was viele Dinge betrifft und vielleicht auch, dass der ein oder andere wirklich sich was rausziehen kann aus diesem Podcast, auch eventuell für sein eigenes Kegelspiel oder auch gewisse Themen dann zumindest mal in die öffentliche Diskussion kommen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe schon angedeutet am Anfang, es ist eine spannende Saison, die vor dir liegt, denn am Ende der Spielzeit 25-26 könntest du deinen Einzelweltmeistertitel verteidigen. Wie präsent ist das Thema jetzt gerade für dich schon?
Um ehrlich zu sein, komplett null. Also erstens vor dem Thema, dass ja man als Einzelweltmeister auch gar nicht gesetzt ist auf die Weltmeisterschaft. Das bedeutet, auch ich muss den ganz normalen Weg gehen, wie jeder andere Spieler auch, über gute Leistungen der Saison, um dann letztendlich erstmal für die WM nominiert zu werden. Ich tue mich da immer ganz gut, an Ziel für Ziel zu setzen und dementsprechend ist diese Einzelweltmeisterschaft noch gar nicht wirklich präsent für mich.
Allerdings, wenn es normal läuft, sollte das ja kein Problem für dich sein. Aber ich verstehe, du denkst von Ziel zu Ziel, einem Schritt nach dem anderen. Was ist jetzt für dich der erste Schritt, den du gehen möchtest?
Also der erste Schritt ist jetzt, als allererstes mal die Vorbereitung abzuschließen, da an die vernünftig gezeigten Leistungen weiter anzuknüpfen und gerade aus persönlicher Sicht vielleicht nochmal die ein oder andere Schippe, wenn dann wirklich die Anspannung von dem Ligaspiel wieder da ist, nochmal draufsetzen zu können. Und dann halt die ersten drei Spiele sind es, glaube ich, bis zum Weltpokal, die zu nutzen, um sich gut auf den Weltpokal vorbereiten und das ist dann das erste Etappenziel, den Weltpokal zu gewinnen.
Der dieses Jahr in Italien stattfinden wird. Bis dahin, eines der drei Spiele geht unter anderem auch daheim gegen Bamberg. Ein sehr spannender erster Spieltag, also Chapeau an die Personen, die für die Spielpläne verantwortlich sind. Ist ein großer Schritt und ein großer Name zum Start, oder?
Ja, also ich persönlich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar über dieses Spiel gegen Bamberg, weil sonst haben wir, glaube ich, einen Aufsteiger oder zwei Aufsteiger sogar noch. Und man kann dann zumindest ein bisschen die gewisse Wettkampfhärte testen und dort auch sich den finalen Schliff holen. Ich meine, ich erinnere mich da noch ganz gut an zum Spiel letztes Jahr. Ich meine, das war der DKBC-Pokal bei uns auf der Heimbahn, eins der letzten Spiele der letzten Saison, wo wir dann auf einmal uns in einer Situation gefunden haben, wo wir 90 Kegel hinten waren. Also solche Spiele sind dann natürlich auch essentiell, dass man gut vorbereitet in den Weltpokal starten kann.
Also zieht ihr aus allem etwas raus. Wir sprechen dann auch noch mal ganz kurz über das Vorbereitungsspiel gestern. Bei einem Thema, das von dir auch kam, was ganz gut passt. Aber du ziehst auch aus allem etwas raus, was dich voranbringt.
Ja, also für mich ist das immer wichtig, aus jedem Spiel eine gewisse Analyse zu machen, zu gucken, was war jetzt gut, was war schlecht und vor allem dann auch in die Hinterfragen zu gehen, warum war das gut oder warum war das schlecht. Vor dem Hintergrund, dass ich sage, falls ich in eine gewisse Situation wiederkomme oder in die gleiche Situation wiederkomme, dass es nicht funktioniert, mein Spiel, dann brauche ich halt einfach beim nächsten Mal eine Lösung.
Wir sprechen auch gleich nochmal über deine Art zu spielen, deine Sichtweise auf diese 120 Wurf, die du auf der Bahn spielen darfst. Bis zu dem Punkt, an dem wir heute sind, war es eine kurze Reise für dich. Du bist noch recht jung, hast aber schon extrem viel erlebt. Lass uns mal vorne beginnen, beziehungsweise bevor wir die Jugendzeit angehen, mal die Schnellfragerunde. Bitte um kurze Antworten, auf ein, zwei Punkte werde ich dann definitiv eingehen. Bist du bereit?
Absolut. Ich bin, ist zwar nicht mein Paradedisziplin, aber ich versuche mich so kurz zu fassen wie möglich.
Ich grätsche rein, wenn es zu lang wird. Dein kompletter Name?
Tim Brachte.
Dein Spitzname?
Gibt eigentlich keinen. Die meisten nennen mich Timmy, aber eigentlich nicht mein Lieblingsname.
Dein Geburtsdatum?
8.06.2002.
Dein Beruf?
Gelernter Bankkaufmann und Finanzberater bei der Sparkasse im Moment.
Du kegelst seit?
Seit ich laufen kann, wird wahrscheinlich mit 6, 7 gewesen sein.
Also gelaufen bist du hoffentlich schon vorher, aber der Start ins Kegeln.
Ja, seitdem ich halt die Kugel halten kann.
Offizielle Bestleistung?
727.
Die Bahn magst du gar nicht?
Gibt eigentlich keine. Also jede Bahn hat seine eigene Herausforderung und das macht unseren Sport ja auch irgendwo aus.
Hast du eine Lieblingsbahn?
Eigentlich auch nicht, nee.
Deine größte Niederlage?
Persönlich würde ich sagen die WM 2024 jetzt. 2025 jetzt in Säckeschwer war.
Dein Vorbild?
War lange Zeit Wilmos Cervarko oder Timo Hoffmann. Mittlerweile würde ich sagen, ich habe kein Vorbild mehr.
Und auf der Bahn muss man mal gespielt haben?
Von der Atmosphäre würde ich sagen, jede Weltmeisterschaftsbahn, weil einfach die Halle, das macht was her.
Bleiben wir mal kurz bei Weltmeisterschaftsbahn. Ungarn, jetzt vor 2,5 Monaten, deine größte Niederlage, die WM, das WM-Finale gegen Serbien. Warum ist es deine größte Niederlage?
Ich würde jetzt nicht direkt das WM-Finale als größte Niederlage definieren, sondern allgemein das ganze Turnier. Vor dem Hintergrund, dass ich es über 5 oder 6 Spiele lang nicht hinbekommen habe, einen vernünftigen Kegelschlag zu generieren und dementsprechend die Leistungen auch nach einer unglaublich guten Vorbereitung etwas zurückgeblieben sind unter dem, was mein eigener Anspruch war.
Was vermutest du, woran hat es gelegen?
Gute Frage. Ich habe viel mich damit beschäftigt, habe viel nachgelesen. Ich habe noch keine finale Antwort dazu, außer dass ich persönlich das Gefühl hatte, dass das Material, was vorne verbaut war, ein etwas anderes war. Und so eine Bahn wie diese Bahn habe ich noch nie mitgekriegt und hatte dementsprechend auch keine Lösung in dem Fall parat.
Was machen Weltmeisterschaftsbahnen für dich aus, dass man da mal gespielt haben muss?
Ich würde mal einfach sagen, die Unterschiede zwischen einer normalen Weltmeisterschaftsbahn und einer fest verbauten Bahn ist auf jeden Fall die Härte vom Untergrund. Man merkt dieses, also da ist ein 20 cm Holzkonstrukt unten drunter und dementsprechend ist die Bahn wesentlich federnd. Vielen alten Kegelbahnen hat man ja noch den Asphalt direkt darunter unter der Kegelbahn, unter dem Anlaufbereich und es fühlt sich komplett anders an, dort zu spielen. Und für mich ist immer die Atmosphäre in dieser Halle, die nur dafür quasi genutzt wird, da wird eine Kegelbahn reingebaut und dieses Gefühl, wenn man dann schon in die Halle läuft, die Zuschauer sieht, das ist einfach für mich nach wie vor was Besonderes.
Letzte Nachfrage zur Schnellfragerunde, dein Vorbild steht auf der Seite von Zerbst auch, Timo Hoffmann. Jetzt hast du gesagt, dass du aktuell kein Vorbild mehr hast, aber was hat ihn damals für dich zum Vorbild gemacht?
Einfach dieses Thema auf einem Weltklasse-Niveau zu spielen und das über 20, 30 Jahre hinweg. die Konstanz dahinter.
Wäre das was, was du dir bei dir auch vorstellen könntest?
Nein, um ehrlich zu sein. Da muss ich ein bisschen ins Private ausholen. Natürlich, ich kann nicht dafür garantieren, dass ich in 5, 6 Jahren immer noch so denke, aber für mich ist der Punkt, dass ich ein Mensch bin, der ganz oder gar nicht etwas macht. Und diesen Spagat zwischen Leistungssport und Familie, der ist sehr, sehr schwer einzunehmen. Und ich im Moment kann mir nicht vorstellen, dass wenn meine Kinder im Alter wären von 1, 2 Jahren, dass ich das Kegeln dann noch so exzessiv betreibe und kann mir dann auch dementsprechend nicht vorstellen, dass ich dann noch auf jeder internationalen Veranstaltung vertreten bin.
Das verstehen, glaube ich, viele, dass das dann auch deine Entscheidung ist, das so zu machen. Also dann hoffen wir mal, dass du dem Kegelsport trotzdem noch lange erhalten bleibst, in welcher Form auch immer. Beziehungsweise ist halt immer diese Frage, privates Glück und sportliche Leistung, das will ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen, jetzt stammel ich ein bisschen rum hier.
Ja, aber, ich kann vielleicht
ich verstehe, hoffe, du verstehst, was ich meine.
Ja, ich kann vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal in eine Funktionärs- oder eine Trainerkarriere geht, weil da der Zeitaufwand doch unter der Woche wesentlich geringer ist oder besser planbar ist jetzt das Kegeltraining. Von dem her, mal schauen, was die Zukunft irgendwann bringt, aber momentan verschwende ich da noch keine Gedanken dran.
Richtig so. Deine Jugendzeit, wenn man es ausrechnet und das, was ja rund ums 6. Lebensjahr, wenn dann bei vielen eben auch das die Punktspiele beginnen, war das im Jahr 2008, 2009, so in dem Dreh dürfte das gewesen sein. Aber du hast extrem viel da schon erreicht und relativ schnell auch Erfolge feiern können. Wie hast du deine Jugendzeit erlebt?
Kegeltechnisch war die Jugendzeit geprägt von erstmal nur trainieren, weil es bei uns in Württemberg zu dem Zeitpunkt gar keinen U10-Spielbetrieb gab. Dementsprechend war mein erster Wettkampfeinsatz tatsächlich auf der Bezirksmeisterschaft, wo ich laut Statuten eigentlich hätte noch gar nicht starten dürfen. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran, weil ich war 9 und eigentlich durfte man in der U14 damals laut Statuten erst ab 10 starten. Ich durfte dann trotzdem mitmachen, habe auf meiner ersten Bezirksmeisterschaft, da gibt es tolle Bilder, wie ich neben mit 1,20 oder so neben 1,80 großen Jugendlichen schon stehe. Sind relativ eindrucksvolle Bilder. Und ja, dementsprechend habe ich dort schon relativ erfolgreich abgeschnitten, habe den 3. Platz gemacht und mich da sogar für die württembergische Meisterschaft qualifiziert gehabt.
Dürftest du da dann auch starten,
württembergische Meisterschaft? Es war lange sehr, sehr unklar, muss man sagen. Sie haben mich dann doch starten lassen. In der Voraussetzung meine ich, dass wenn Protest kommt, natürlich mein Ergebnis wahrscheinlich gestrichen würde. Aber kam kein Protest. Ich war auch nicht so erfolgreich, dass man hätte Protest einlegen müssen. Von dem her am Ende gut ausgegangen.
Das ist das eine, das Kegeltechnische. Ansonsten haben auch viele an die Jugendzeit Erinnerungen, Gemeinschaft. Wir hatten vorhin kurz hier mit den Verantwortlichen in Rattelsdorf Bezirkspokale, also auch dieses Menschliche, dieses Persönliche. Da hast du mir im Vorfeld gesagt, dass es ein Thema gibt, das dich beschäftigt, mit dem du dich auch auseinandersetzt. Das Thema Mobbing der Jugendzeit.
Ja. Also es ist mir nie im Kegeltechnischen oder in der Keglerwelt entgegengekommen, dieses Mobbing. Aber man muss ganz ehrlich sagen, um meine Geschichte zu verstehen, muss ich relativ weit ausholen. Also ich war in einer relativ schwierigen Gegend aufgewachsen mit einer Grundschule, wo, ohne das jetzt bewerten zu wollen, viele Kinder teilweise auch gar nicht richtig Deutsch sprechen konnten und dementsprechend viel passiert ist, viel Negatives, viel Gewalt und ich als eins von vielleicht 5 Kindern, die wirklich gut Deutsch sprechen konnten und in der Schule dann sehr erfolgreich war, bin dann halt relativ schnell zum Mobbing-Opfer dort geworden. Muss man ehrlich sagen. Da gibt es teilweise Geschichten, dass mit in der 3. Klasse da Kinder kommen, also ein Kind war damals 2-mal schon sitzen geblieben und anderes Kind hält mich da fest. Ich muss jetzt sagen, geht mir auch ein bisschen nahe, aber ich möchte die Geschichte einfach teilen. ein Kind hat auf jeden Fall mich festgehalten, ein anderes hat mir dann immer wieder in den Bauch geschlagen, sodass ich auch eine Woche davon wirklich Magenschmerzen hatte. Und das ist halt eine Situation, wo ich dann relativ schwierig und gewisse Verhaltensstörungen mit Menschen entwickelt habe. Das ging dann so weit weiter, um das jetzt aufs Kegeln beizubringen, dass ich in der Schule keinen Anschluss hatte und dementsprechend in meiner Jugendzeit viele Aussagen getätigt habe, hinter denen ich heute null stehe, die absolut arrogant waren. Und da möchte ich mich heute auch bei allen, die da in meinem Weg waren, die ich klein geredet habe, denen ich unfaire Kommentare gebracht habe oder einfach nur ans Bein gepinkelt habe, um es jetzt mal so zu sagen, möchte ich mich bei allen auf jeden Fall entschuldigen. Und ja, das war dann eine lange, lange Zeit mein Ding. Ich glaube, dass es persönlich daher kam, dass ich irgendwo in meinem Leben den Sinn gesucht habe. Also in der Schule hatte ich keinen Anschluss, mit Menschen oder mit Kindern bin ich nicht klargekommen. Und dann war wahrscheinlich das Naheliegendste, einfach seinen Selbstwert im Kegeln zu suchen. Und wenn es dann noch andere gleich gute Spieler gibt, wie zum Beispiel einen Lukas Funk oder der mir in der Jugendzeit immer wieder voraus war, wegen dem Alter auch, dann fängt man halt eventuell an, da andere Leute klein zu reden, weil man selber diese Aufmerksamkeit möchte und weil man es braucht fürs eigene Selbstbewusstsein.
Respekt und Hut ab, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Ich hatte mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Hast du dich dann so ein bisschen auch in den Sport geflüchtet?
Zu 100%. Also das war dann ein Thema, was auch bei Corona in mir extrem bewusst geworden ist. Jetzt sind wir leider ein bisschen gesprungen. Aber da habe ich dann wirklich gemerkt, wo das Kegeln in Baden-Württemberg mal eine Zeit lang komplett eingestampft wurde und man gar nicht trainieren konnte, keine Wettkämpfe haben konnte, da gab es dann eine Zeit, wo es mir auch sehr, sehr schlecht ging.
Das war jetzt rund um 2020, 21 wahrscheinlich, oder?
Genau, ich meine, es war nach meiner ersten Bundesliga-Saison, meine ich. Ja, es war nach der ersten Bundesliga-Saison. Und da war dann eigentlich so der Wendepunkt. Also die erste Bundesliga-Saison und alles davor, sage ich, war meine arrogante Zeit. Ich hatte dann zum Glück in Schwabsberg einige Leute, die mich dann gerichtet haben in einer gewissen Art und Weise und mir andere Werte mitgegeben haben und auch gesagt haben, hey, so wie du dich verhältst, so wie du dich siehst, das geht einfach nicht. Und ich habe es damals zum Glück angenommen und bin immer noch auf dem Weg, ein sympathischer Kegler zu werden. Und ja, klar, am Ende des Weges ist man noch nie, aber ich glaube, ich bin auf einem halbwegs vernünftigen Weg, was das betrifft.
Denke ich auch. Ich habe dich ja gestern bei erwähntem Vorbereitungsspiel auch erlebt und die Gespräche mit dir auch im Rahmen der Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft zeigen jetzt das Bild, das du beschreibst, wo du hin möchtest. Aber nochmal an der Stelle danke auch, dass du deine Geschichte aus der Jugend so erzählt hast oder aus dem Drumherum. Lukas Funk hast du erwähnt. Es gibt einige PDFs mit Spielberichten und Texten über Meisterschaften, wo du auf Platz 2 stehst, er auf Platz 1, wo eben dieser Battle, den du auch erwähnt hast, festgehalten wurde. 2017 hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Ihr standet gemeinsam in Dettenheim auf der Kegelbahn und habt im Sprint bei der U18-Weltmeisterschaft euch duelliert. Jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dass du am Ende triumphiert hast. Welche Erinnerungen hast du noch an dieses Duell?
Die Erinnerungen sind relativ präsent. Ich würde gerne kurz einen Disclaimer davor schalten, dass gerade Sprintmeisterschaften im Jugendbereich immer sehr, sehr viel mit Glück zu tun haben und nicht zwingend der Bessere gewinnen musste. So war es auch in diesem Spiel. Ich weiß noch, wir standen dann ewig, bevor das Spiel losgegangen ist, weil man spielt Halbfinale und dann direkt im Anschluss Finale. Mussten, glaube ich, auch sogar nochmal die Bahnen wechseln, weil wir dann doch auf die andere Bahn ausweichen mussten. Und dann ging das Spiel los ich weiß gar nicht mehr, ob wir Probe hatten oder nicht, nochmal. Auf jeden Fall, die erste Bahn hat der Lukas mich komplett überfahren, da habe ich gar kein Land gesehen. Und die zweite Bahn ging dann eigentlich genauso weiter. Nicht in der Größenordnung, aber eigentlich war der Lukas mir immer ein, zwei Schritte voraus. Und da war, glaube ich, das erste Mal so, dass ich unter einer Drucksituation wirklich sehr, sehr gut performt habe. Und zwar habe ich da zwei Neuner dann im Räumen noch gespielt und auf den letzten zwei Würfen wusste ich 8 zum Satzgleichheit und 9 zum Sieg. Hab dann einen Sechser am ersten vorbei angeschoben, der relativ ungünstig die Dame rausgefallen ist und hab die dann mit einem Wurf tatsächlich geräumt gehabt. Und dann ging es in Sudden Victory. Ja, das Sudden Victory war dann dementsprechend relativ schnell entschieden, weil der Lukas, ich glaube, es war der erste Wurf, eine 2 auf der Dame rausgeschossen hat. Und somit war ich in dem Fall Weltmeister. Wenn auch, wenn ich heute drauf gucke, mal fairerweise sagen muss, in dem Finale war der Lukas der wesentlich bessere Spieler. Und auch über den ganzen Sprinttag.
Natürlich ist es da immer schwer, dann am Ende den entscheidenden Wurf auch zu setzen. Jetzt bin ich ein bisschen, ja, nicht überrascht, aber du kannst das alles sehr, das ist alles sehr präsent im Kopf. Ist es jetzt dieses eine Duell gegen Lukas gewesen, was du zu genau erklären konntest, oder kannst du auch andere Spiele? Ist das bei dir sehr präsent im Kopf, die anderen Spiele auch?
Die WM in Dettenheim ist sehr, sehr präsent bei mir, weil mein Vater war da mit dabei und hat auch vieles aufgenommen. Die hat man natürlich in jungen Jahren sehr, sehr oft angeschaut, muss man ehrlich sagen. Also meine Eltern sind da auch heute noch unglaublich stolz drauf und schauen sich die Videos von damals immer noch gerne an. Und dementsprechend sind da viele Tage von dieser WM sehr, sehr präsent, wie sie dann bei späteren WMs teilweise nicht mehr sind bei mir im Kopf.
Jetzt haben sich auf dem Weg von 2008 bis 2017 ja auch viele Personen begleitet. Welche Personen waren das, die dich da eben jetzt auch auf die Weltmeisterbühne gehoben haben?
Große Frage. Ich persönlich sehe es so, dass jeder Mensch oder jeder Spieler, der eine Zeit lang oder auch nur sehr, sehr kurz auf dem Weg begleitet, dass man von jedem eventuell was lernen kann. Und da tue ich mich schwer, einzelne Leute herauszuheben. Wen man auf jeden Fall als allererstes herausheben muss, ist mein Vater, der mir das Kegeln wirklich beigebracht hat von Grund auf und der mich dann auch kegeltechnisch bis zum 17. Lebensjahr wirklich aktiv begleitet hat, auch mich betreut hat auf der Bahn und mit mir gearbeitet hat. Auf dem Weg auch ganz klar der erste Nationaltrainer, wo ich nochmal unglaublich viel mitgelernt habe, gerade über Training, über Kampfgeist, über viele verschiedene Arten des Teambuilding, war der Werner Buchs. Auf den kann ich gerne gleich nochmal kurz eingehen, weil da gibt es einige Geschichten oder einige Trainingsmethoden, die ich sehr, sehr interessant fand, die mich damals so unglaublich genervt haben, aber ich heute sagen muss, diese Trainingsmethoden haben unglaublich viel gebracht und auch teilweise mehr, als einem damals wirklich bewusst war. Und dann, wen müsste man noch erwähnen? In Rheindorf und in Bamberg die ganzen Mitspieler natürlich und auch mit die Gegenspieler. Und ja, jetzt dann in Zerbs natürlich Martin Herold und Timo Hoffmann. Also es ist ein ständiger Prozess. Es kommen immer wieder neue Trainer, neue Inputs, die man bekommt. Und ich versuche mich halt immer weiter zu entwickeln. Mhm. Viel von meiner Kegelsichtweise ist auch von unserem Coach. Ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung von ihm im DKBC ist, von Miloš Ponjavic. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und habe das Kegeln dann auch noch mal aus einer gewissen anderen Betrachtung gesehen.
Das heben wir uns mal auf. Über Miloš können wir gleich gerne noch auch ausführlich sprechen. Du hast ihn schon erwähnt, Werner Buchs. Jetzt ist auch hier wieder natürlich der erste Moment, das erste Aufeinandertreffen, vielleicht etwas, was hängen geblieben ist. Kannst du dich noch dran erinnern?
Leider nein, tatsächlich. Das erste Aufeinandertreffen, ich weiß gar nicht, wann das war. Das müsste auf irgendeinem Lehrgang gewesen sein. Ich meine, in Mutterstadt war damals ein Ländervergleich. Oh, nagel mich nicht aufs Jahr fest, aber ich tippe auf 2016, weil es mein erstes U18-Jahr war. Und da, oh, jetzt müsste ich lügen, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Jan Kuschinski oder der Werner Buchs waren, die auf mich zugekommen sind. Haben mir dann quasi einen Zettel in die Hand gedrückt. Hier, schreib mal deine Kontaktdaten auf, E-Mail-Adresse und so weiter. Wir möchten dich zumindest mal in der Reserve halten für Kaderlehrgänge. Ich natürlich das alles aufgeschrieben und mir dann eigentlich nichts wirklich weiter dabei gedacht. Und dann, als wirklich die Einladung zu den Lehrgängen kam, da habe ich dann erstmal wirklich merken dürfen, was Lehrgänge unterm Werner bedeuten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war nie ein Zuckerschlecken unterm Werner. Der Werner, ich finde, man kann ihn so ein bisschen beschreiben mit Zuckerbrot und Peitsche. Er hatte eine unglaubliche Ernsthaftigkeit, wenn es wichtig wurde, und hat diese auch von uns eingefordert. Gab auch so eine Situation, wo er uns komplett zusammengeschrien hat, was uns sicherlich nicht geschadet hat in dem Alter. Es gab aber auch eine unglaublich liebende Seite von Werner, weil er gefühlt jeden Sportler so genommen hat, wie er ist, nicht versucht hat, die Persönlichkeit zu verändern und dem Sportler dann weiterzuhelfen. Und für mich war das immer so, Werner war so ein bisschen eine Opa, strenge Opa-Figur, muss man sagen, also mit seiner herzlichen Art.
Was hat ihn so erfolgreich gemacht auf der Bahn, dass es über Jahre hinweg funktioniert hat, dass er Spieler wie dich entwickelt hat? Sandra Hirsch hat mir im Podcast gesagt, dass er fast schon ein bisschen stolz gesagt hat, er ist meine neueste Entdeckung, Tim Brachtl auf der Bahn beim Lehrgang. Was hat ihn so erfolgreich gemacht auf der Bahn?
Ich glaube, er hat sich mit jedem Sportler, also mit mir hat er das zumindest, ich kann ja nicht für andere Sportler sprechen, aber er hat sich die Zeit genommen und er hat die Spieler nicht als Nummer gesehen, die sie ihm bringen, sondern er hat, glaube ich, wirklich eine persönliche Bindung zu jedem aufgebaut gehabt. Und man hatte diese gewisse Wohlfühloase beim Werner, weil man wusste, man kann sich auf eine Planung verlassen, man kann sich auf ihn verlassen. Und ich glaube, das hat unglaublich viel gebracht. Ich erinnere mich noch relativ gut dran, dass der Werner 2017 beim Interview nach, ich meine, da saßen der Lukas und ich auf der Casting-Couch, nenne ich sie jetzt mal, bei Michael Hohlfeld. Und da hat er dann gesagt gehabt, ja, er muss den Dank eigentlich weitergeben an die Heimtrainer, weil fairerweise auf den wenigen Lehrgängen, die wir haben, hat er gar nicht die Möglichkeit, einen Spieler groß zu formen. Also technisch jetzt gesehen. Natürlich mental kann man da einen sehr großen Einfluss haben. Und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. A, weil man da gemerkt hat, dass er den Erfolg nicht für sich beansprucht. Das hat er nie gebraucht. Und auf der anderen Seite, er hat auch die Heimtrainer viel mit ins Boot geholt, was unglaublich wichtig war. Beispielsweise, wenn an meinem Stil irgendwas ihm nicht gepasst hat, dann hat er sich mit meinem Vater zusammengesetzt und hat mit ihm drüber gesprochen und das ausdiskutiert. Ich glaube, das hat viele Sportlern viel gebracht.
Also so der letzte Schritt auch noch zu sagen, okay, ich kümmere mich auch um das, was zu Hause passiert, wenn ich eben nicht Zugriff auf den Sportler habe. Letzte Frage zur Beziehung zwischen Werner und dir. Wie hat er dich zu Höchstleistungen und dann in dem Fall auch zu Titeln bringen können?
Gute Frage. Ich kann es selber nicht unbedingt so gut einschätzen, weil viele Erinnerungen auch sehr blass sind an die Trainingslager mit dem Werner. Ich fand einen Spruch relativ interessant, beziehungsweise den sage ich heute noch, weil man doch in der Jugend relativ nervös ist vor so einem großen Wettkampf. Der Werner hat immer gesagt, geht's raus und kegelt's. Also für alle, die kein Bayerisch verstehen, geht raus und kegelt einfach.
Hat er, glaube ich, von Franz Beckenbauer. Aber natürlich zeigt dieser Spruch immer viel von dem, was am Ende entscheidend ist, nicht sich hinter dem zu verstecken, hinter dem Druck, hinter der Nervosität, die sich vielleicht breit macht. Auch ein Thema, das dich sehr beschäftigt und ich vermute, dass dich auch beschäftigen muss, weil jetzt war ich selber Kegler. Ich gehe mal davon aus, dass du regelmäßig in Situationen bist, wo der Druck entweder groß ist oder vielleicht sogar die Nervosität da ist. Schon früh in deiner Laufbahn bist du in Situationen gekommen und da ging es um Entscheidungen, Spiele gegen Lukas dann oder auch auf Weltmeisterschaften, andere Duelle, wo es um Druck ging. Bist du da ein Naturtalent?
Schön wäre es, aber nein. Eigentlich war tatsächlich das meine größte Schwäche immer, dass ich unterm Druck, also bis irgendwann U23-Zeit, war ich immer so, ich war richtig, richtig gut, war sehr gut vorbereitet, bin auf einem großen Wettkampf, sei es eine Meisterschaft oder eine WM gefahren und habe halt nicht so performt, wie ich es hätte können oder im Training konnte. Und das war dann halt immer so ein Thema. Mein Vater hat irgendwann mal immer wieder drüber geredet. Ja, auf WM bringst du nie deine Leistung, das und das, das und das, das und das. Und ich habe mich damals aber auch noch nicht die Kapazitäten gehabt, mich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann ist es irgendwann so gekommen, jetzt muss ich lügen, ich meine, das war dann mit dem, dass der Olli U23, also Olli Scholler U23-Nationaltrainer geworden ist und er hat dann das erste Mal wirklich mit uns auch über Druck, über diese ganzen Themen gesprochen und meiner Meinung nach bei mir da eine große Reise, sei es nur beim Kegeltechnischen, aber auch öfters mal im Privaten selber angestoßen. Ja,
erzähl gerne.
Ja, was kann man dazu sagen? Also ich finde es relativ, oder eine Lektion, Lektion hört sich so technisch an, ein Gespräch darüber ging mal mit dem Olli über das Thema Druck an sich. Und da hat er das Ganze mal runtergebrochen auf wie funktioniert denn Druck überhaupt, beziehungsweise was ist das? Weil vielen hilft es, es zu verstehen, wenn man das mal auf die biochemische Reaktion runterbricht. Natürlich, Disclaimer, ich bin kein Biologe und wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, zählt es mir nach. Aber so wie ich es weiß, ist Druck ja quasi ein Urinstinkt, beziehungsweise eigentlich eher Nervosität. Im Körper wird ganz, ganz viel Adrenalin ausgeschüttet, was zu einer deutlich, deutlich veränderten Körperwahrnehmung führt. Man ist wesentlich aufmerksamer und hat auch tatsächlich dann mehr Präzision in dem, was man tut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, eigentlich ist es ja was Positives, es ist eine Fluchtreaktion. Und warum ist es so, dass ganz, ganz viele mit dem Gefühl nicht umgehen können? Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, wie Druck überhaupt funktioniert und dass er eigentlich was Positives ist, wenn ich mich nicht in Unsicherheit durch dieses veränderte Körpergefühl reinbegebe, dann hat man, glaube ich, schon den ersten Schritt bewältigt, um in Drucksituationen sehr, sehr große Leistungen zu bringen.
Wie hat sich das verändert dann bei dir vorher, nachher? Haben sich deine Gedanken verändert, dein Spiel verändert? Beschäftigst du dich im Vorfeld schon anders mit solchen möglichen Situationen, wo du eben unter Druck gerätst? Was hat sich da bei dir verändert? Und offensichtlich ja, was war auch erfolgreich für dich?
Ja, also ich habe mir irgendwann mal das Gesetz, dass es eigentlich keine Situation geben soll oder ich keine Situation haben möchte, in der ich keinen Plan habe, wie ich wieder rauskomme. Und das ist halt was, was dann mit der Erfahrung, mit der Analyse von verschiedenen Spielen gewachsen ist. Und quasi beispielsweise, wenn ich jetzt merke, okay, auf der Bank komme ich nicht zurecht, ich spiele viel zu viel am ersten vorbei oder ich finde mein Spiel nicht, bekomme dann doch eine gewisse Nervosität bei mir, dass man da dann gewisse Handlungsstrategien hat, um das dann wirklich umzusetzen. Ich meine, ich bin auch nicht gefreit von Nervosität. Ich stand auch schon in letzter Zeit mal auf der Bahn und habe dann gemerkt, oh, jetzt merke ich meinen Pulsschlag, war wahrscheinlich irgendwo bei 140, 150 Schlägen, wo er bei mir beim Kegeln absolut nicht hingehört. Und da ist es dann halt wichtig, Handlungsstrategien zu haben. Zum Beispiel in dem Fall tiefes Ein- und Ausatmen in einem gewissen Rhythmus kann helfen, sich bewusst machen in der Situation und halt einfach wirklich dieses Heft des Handelns wirklich zu nehmen und den Gedanken dorthin zu führen, wo man ihn eigentlich haben will. Aber natürlich, das ist was, was man selber trainieren muss. Das ist wie auf der Bahn, eventuell sogar noch wichtiger als auf der Bahn. Und dass da dann das Thema bei guten Gedanken bleibt und man eben gewisse Handlungsstrategien umsetzen kann. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, was für jeden hilft. Ich kann nur von mir sprechen. Für mich hat das unglaublich viel gebracht.
Wenn wir jetzt über die Drucksituationen sprechen, verstehe ich das so, dass du dir da gewisse Szenarien schon überlegt hast, beziehungsweise Exit-Strategien für gewisse Szenarien überlegt hast, wie du aus Situationen am schnellsten und am einfachsten rauskommst. Verstehe ich das richtig?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe mir eine ganz, ganz große Exit-Strategie gebaut bezüglich Druck, indem ich sage, mein persönliches Glück oder mein Selbstwert ist nicht davon abhängig, ob ich dieses Spiel jetzt gewinne oder verliere. Beispielsweise, wenn jetzt jemand neben mir 715 spielt und ich mit 710, jetzt mal fiktive Zahlen, den Punkt verliere, dann kann ich ja trotzdem mit meiner eigenen Leistung in dem Fall zufrieden sein und kann mein Selbstwert sagen, hey, ich habe 710 in dem Fall gespielt, ich war zufrieden mit mir selber, warum sollte ich da jetzt in dem Fall mir selber einen Vorwurf machen? Und damit ist bei mir so eine gewisse Grundlockerheit gekommen.
Eine, und jetzt springe ich in meinem Skript ein bisschen, weil es gerade eigentlich sehr gut passt, eine Zeit, in der du viel Drucksituationen hattest, wo vielleicht auch Nervosität da war, war die Weltmeisterschaft 2024 in der Slowakei. Du hast im Vorfeld U23 WM gespielt. Ich liste es jetzt einfach mal kurz auf, und weil es ja diese Tage da zeigen, wie viel du da eigentlich geleistet hast. Ihr seid Mannschaftsweltmeister geworden. Du hast U23 Weltmeisterschaft Sprint gewonnen.
Sprint müsste der zweite Platz
Vizemeister
sein.
Entschuldigung, Vizemeister, Entschuldigung. Vize-Weltmeister geworden. Du hast auch Vize-Weltmeister im Tandem Mixed mit Jan Sandler gemacht. Dann hast du nochmal ein Einzelfinale bei der U23 Weltmeisterschaft spielen dürfen. Dann ging es weiter für dich bei den Erwachsenen, bis wir kennen das Ende im Finale gegen Philipp Sesetschka. Wenn man das mal runterrechnet, durchrechnet, ohne Probewurf, ohne Sudden Victory, waren das 490 Wurf bei der U23 WM und 600 Wurf bei der Einzelweltmeisterschaft. Zwischendrin hast du auch mal Weltrekord gespielt im Sprint. Die Wurfanzahl schaffen manche wahrscheinlich in einem Monat. Du hast sie in wenigen Tagen abgeräumt. Und warst da in vielen Drucksituationen drin. Krass. Wie hast du das damals gemacht?
Ja, gute Frage. Ich selber habe das jetzt nicht unbedingt wirklich erfahren, dass da groß Drucksituationen da waren. Gut, dafür muss man halt über die Sichtweise, die ich auf den Sprint und den Tandem habe, nachvollziehen können. Also meiner Meinung nach sind das Disziplinen, die sind schön, die sind abwechslungsreich, aber da liegt absolut nicht mein Fokus drauf, weil so viel, gerade im U23-Bereich, so viel Zufall und unvorhergesehene Dinge passieren können, sodass, wenn ich in den Sprint oder in den Tandemwettbewerb gehen würde, egal in welcher Altersklasse, ich mir niemals ein Ziel setzen würde, außer selber gut zu kegeln. Von dem her, da spüre ich absolut gar keinen Druck in dem Bereich. Bei den Erwachsenen habe ich eigentlich das erste Mal wirklich Druck gespürt im WM-Finale. Weil alles andere davor war die Devise, bring eine gute Leistung, und das war's. Das war eigentlich das Ziel für jede Runde.
Du hast auf dem Weg dorthin zweimal 700 gespielt. Also am Ende, wo man meinen könnte, körperlich, die Körner werden knapper, werden weniger, hast du nochmal eine Schippe draufgesetzt. War das eigentlich im Vorfeld alles komplett geregelt? Klar, dass du von vorne bis hinten alles spielen wirst?
Nein, also ich wusste tatsächlich nicht, wie viel ich spielen werde bei der U23. Dass ich U23 und Herren spielen werde, das war geplant. Ich erinnere mich da auch noch an ein Gespräch mit dem Olli Scholler, meine ich, dass ich zu ihm gesagt habe, Olli, wenn du andere Leute hast, die du, wo du drüber nachdenkst, entweder er oder ich, dann setz lieber die anderen ein. Der Olli hat sich damals dann dafür entschieden, vor allem wenn man die Resultate jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man wahrscheinlich auch sagen, richtig entschieden, mich aufzustellen. Aber ja, es war schon eine sehr, sehr anstrengende Woche. Vor allem für mich sind immer die Disziplinen wie Tandem sehr, sehr anstrengend, weil es gibt keine Möglichkeit, in einem warmen Zustand ein Tandem zu spielen. Dafür ist die Belastung viel zu niedrig und da habe ich dann auch einige Oberschenkelblessuren aus dem Tandem-Wettbewerb tatsächlich mitgenommen. Hatte dann das Glück, dass wir gute Physios dabei haben und die das einigermaßen hingekriegt haben und bis zur Quali war es eigentlich wieder zu 100% gut.
Und dann das erste Mal Druck oder Nervosität im WM-Finale gegen den Österreicher Philipp Sedeczka. Man hat es, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt. Ich habe die Aufnahmen leider nicht mehr gefunden, aber er war ja eigentlich im Vorteil dir gegenüber. Er hat dann auch da das überragende Bild, Kegel, ich weiß jetzt nicht, ob es Kegel 6 oder 4 war, aber die offene 7 hat er, glaube ich, geholt. Das hat er immer ganz gerne gemacht. Oder bin ich da jetzt falsch?
Nee, das war der Zatschkowitsch. Er hat Kegel, also er hat im Vorletzten, also er hätte noch einmal ins Volle kommen müssen, dann wäre er Weltmeister gewesen. Und da hat er einen falschen Sechser, also einen breitbeinigen offenen Sechser gehabt. Genau. Und hat da eben genau Kegel 5 und 6, nee, 4 genau. Und 5 waren es, weggeholt und die Dame ist halt noch stehen geblieben.
Und Tatschkowitsch, das jetzt kriege ich es zusammen, war gegen Manu Weiß. Genau. Er es holt und entsprechend ihn dann rausschmeißt, um dann im Halbfinale zu stehen. Druck im Finale gegen Philipp. Was hast du da für Erinnerungen?
Ja, also ich kann mich erinnern, dass das Halbfinale rum war und ich schon ein bisschen körperliche Blessuren gemerkt habe. Also irgendwann wird der Muskel nach so vielen Spielen, vor allem wenn man am letzten Tag nochmal zweimal spielen soll, müde. War mir bewusst. Dementsprechend bin ich erstmal eine halbe Stunde den Gang auf und ab gejoggt, weil ich die Devise war, wenn ich einmal kalt werde, dann wird es, glaube ich, eine Zeit lang brauchen, bis ich wieder hinkomme. War dann tatsächlich auf der Bahn ja dann auch so, dass ich nochmal kalt geworden bin. Spiel ist eigentlich gut gestartet, habe keinen wirklichen Druck gespürt. Auf der ersten Bahn die souverän gewonnen. Und ich meine, beim zweiten oder dritten Wurf auf der zweiten Bahn, oder war es direkt beim Bahnwechsel, hat der Philipp ja eine Verletzungspause genommen und glaube auch die vollen 10 Minuten ausgeschöpft. Und das war dann schon eine heftige Situation, weil ich Zeit bekommen habe, mir zu Gedanken zu machen, ja, wo ist man hier denn eigentlich? Was passiert jetzt hier gerade? Man spielt mit 21 Jahren war es, glaube ich, noch gerade sein allererstes WM-Finale und hat die Möglichkeit, Weltmeister zu werden. Und gepaart mit dem, dass dann doch irgendwelche körperlichen Blessuren, wenn auch sie nicht groß waren, dann dementsprechend erstmal da waren, war die zweite Bahn dann halt eigentlich ein Kampf ums Überleben und nicht zu viele Kegel zu verlieren, wo er dann die Oberhand hatte. Dritte Bahn ist dann relativ gut gewesen, hat mir auch vom Kopf gut getan, weil das war die Bahn 3, meine ich. Und die Bahn 3 habe ich immer ganz gut gemocht, weil die ist so ein bisschen nach links gelaufen und dadurch hatte ich einen unglaublich guten Kegelschlag. Da ist immer 1-2 Kegel nachgefallen, wenn ich die Gasse getroffen habe. Und da habe ich dann eigentlich wieder zum Selbstbewusstsein geführt und ja, die letzte Bahn auf der Bahn, wo ich die ganze Weltmeisterschaft am schlechtesten gespielt habe, auf der Bahn 4, bin ich dann auch gar nicht groß reingekommen. Und habe dann Kegel um Kegel verloren, bis wir irgendwann an dem Punkt waren, wo der Philipp, glaube ich, 2 oder mehr Bilder vorne war im Räumen. Und ja, das war dann eine Situation, wo ich mich rausgenommen habe. Ich erinnere mich noch dran, habe meine Kugel genommen zum Putzen und habe mir gedacht, so, was machen wir jetzt? Ich habe es dann irgendwann geschafft gehabt, diesen negativen Gedankenfluss zu unterbrechen, habe die Kugel in der Hand und denke mir so, was machen wir jetzt? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, den ich schon mal hatte beim Champions-League-Finale in Bačka Topola, nachdem wir 0-3 zurückgelegen lagen am Start. Ja, verloren ist es schon, jetzt kannst du nur noch gewinnen. Und dann kamen daraufhin 3-9-9 in Folge, noch ein paar Zweischüber und durch das, dass der Philipp dann diesen offenen Sechser bekommt und unglücklicherweise für ihn den nicht räumt, obwohl er richtig gut hingespielt hat, war ich dann am Ende Weltmeister.
Wie hoch ist der Wert dieses Titels für dich? Du erzählst es hier jetzt recht cool, dann war ich Weltmeister.
Ja, man muss sagen, ich sehe den Weltmeistertitel etwas anders wie die meisten Leute. Für viele Leute ist gesetzt, dass der Weltmeister der beste Kegler auf der Welt ist. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich war in dieser Woche auf genau dieser spezifischen Anlage der beste Kegler in diesem Turnier. Das ist was, aber ich bin allgemein ein Mensch, der sich relativ ungern an vergangenen Titeln aufhält, weil ich kann mir heute, wenn ich auf die Kegelbahn gehe, davon nichts kaufen. Vielleicht ein bisschen Respekt, den der Gegner mir entgegenbringt, aber effektiv geht es jedes Mal von neu los. Und von dem her bin ich sehr dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dankbar, dass ich diesen Titel auch gewinnen durfte. Aber tatsächlich vergesse ich manchmal sogar, dass ich den Titel gewonnen habe, weil ich mich halt lieber auf die nächsten Aufgaben und die nächsten Titel fokussiere. Ich sage immer, der schönste Titel ist der nächste.
Schönes Mantra. Milos Ponjavic saß hinter dir, hat dich in dem Fall da betreut. Du hast vorhin schon gesagt, dass du durch ihn auch nochmal dazu gelernt hast, durch ihn auch nochmal eine andere Sicht auf das Kegeln bekommen hast. Was wären das für Punkte?
Ja, also grundsätzlich, der Milos war ja lange Zeit Trainer von den Serben und es ist ja doch eine gewisse Auffälligkeit da, dass die Serben alle nach einem gewissen Grundsystem spielen, was offensichtlich so oft, wie sie Weltmeister geworden sind, auch ein sehr erfolgreiches ist. Und er lehrt halt quasi dieses System mit einer Auflage rechts oder links beispielsweise, wird sich auch viel mit dem Thema Rotation beschäftigt in der Kugel und dieses Thema Geometrie, wie die Kegel stehen, wie sie fallen. Und Kegelschlag war da ein sehr, sehr großer, ich sag mal, Gamechanger. Weil effektiv, wenn meine Kugel nicht effektiv ist, dann muss ich halt 10-15% mehr Gassen treffen als beispielsweise jemand, der eine sehr effektive Kugel hat. Müssen unsere Gegner oft genug, ich finde, das beste Beispiel dafür ist immer der Christian Wilke. Wenn der wirklich seinen Wurf durchbringt, dann hat man immer das Gefühl, wenn man gegen ihn spielt, selbst ich habe das Gefühl, dass man 5-10% besser spielen muss, um ihn schlagen zu können.
Trainiert ab und zu zusammen, ihr seid ganz gut befreundet, würde ich es jetzt nennen. Kommen wir auch gleich nochmal drauf, du und Chris, eure gemeinsame Zeit in Zerbst. Du hast den Adler auf der Brust getragen und Nationalmannschaft gespielt. Du bist eigentlich, seitdem du im Spitzensport angekommen bist, zu Hause bist, immer wieder im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Hast jetzt auch einige Jahre eben Weltmeisterschaften gespielt, in manchen Jahren nicht nur eine. Was muss Kegel Deutschland über die Nationalmannschaft wissen? Welche Einsichten kannst du uns da gewähren?
Puh, gute Frage. Also ich würde gern bei einem Punkt anfangen, der uns immer wieder angekreidet wird. Und fairerweise, wenn man nicht weiß, wie es abläuft, kann man auch sagen, zu Recht angekreidet, dass wir sehr unnahbar sind. Kann man gerne mal adressieren, weil da sind Menschen in Kegel Deutschland, die nehmen eine Woche Urlaub, die fahren runter, zahlen zig Euros, nur um uns dort zu unterstützen und Kegeln zu sehen. Und jetzt ist natürlich da ein gewisses Bedürfnis von denen auch da, dass wir mal runterkommen, zu denen quatschen und so weiter. das ist halt immer so ein Konflikt. Ich würde es mir gerne auch wünschen, wenn wir mehr Zeit hätten, mit ihnen zu sprechen und da auch in die Gespräche reinzukommen. Fairerweise ist es halt wesentlich professioneller, als sich das Kegel Deutschland vorstellt. Also beispielsweise bei der Team-WM, bei der Einzel-WM ist es meistens ein bisschen anders. Da hat man mehr Freizeit als einzelner Spieler. Aber bei der Team-WM ist es tatsächlich so, dass die Tage eigentlich durchgetaktet sind. Man macht Gruppenaktivitäten, man bewegt sich, dass man nicht einrostet. Und nach dem Spiel geht es dann halt auch sehr, sehr schnell nochmal zum Essen. Beispielsweise nach einem späten Spiel muss man ja auch immer erstmal gucken, dass man noch ein Restaurant findet, wo man was essen kann. Und auf der anderen Seite dann auch zur Behandlung natürlich, weil wir hatten da jetzt den Physio mit dabei, den Johannes. Und der hat sich halt wirklich Zeit genommen, eine Stunde oder bei jedem, also eine halbe Stunde hat man sich in eine sehr, sehr gute Regenerationshose begeben und eine halbe Stunde dann tatsächlich effektive Physioarbeit, um dann eben fit bleiben zu können. Und bei 9 waren wir sogar mit dem Timo, 9 Stunden. Die Zeit braucht man halt nach dem Spiel und dann kommt leider mal die Fahrt ins Hotel schneller als uns lieb wäre, weil wir doch noch ein bisschen mit den Fans gesprochen hätten und uns austauschen würden. Aber in dem Fall bin ich auch der Verfechter davon, dass die professionelle Vorbereitung über dem Thema steht, dass wir da lange Gespräche führen. Das kann man dann meistens nach dem WM-Finale oder wenn die WM für einen zu Ende ist, nachholen.
Das kann ich auch empfehlen. Wir haben ja in 2 Jahren dann wieder die Möglichkeit, das Ganze auch in Deutschland zu erleben, auch mal nach dem WM-Finale da zu bleiben. Da kann man mit dem einen oder anderen Spieler oder einer oder anderen Spielerin auch mal sprechen. Von daher danke für die Einsicht. Deine größte Niederlage hast du jetzt die letzte Weltmeisterschaft genannt. Etwas, was die deutschen Männer auch beschäftigt, ist, dass irgendwie das mit Gold nicht so richtig klappt. Jetzt warst du ein Spieler oder bist du ein Spieler, der da in den letzten Jahren auch das Zünglein an der Waage hätte sein können, der daran beteiligt war, dass ihr im Finale standet und auch im Finale gespielt habt. Warum klappt es nicht?
Wir haben von den letzten 3 WM-Finals, in denen ich gespielt habe, muss man offen und ehrlich sagen, einfach 2 von 3 Spielen schlecht performt. 2019 in gegen Serbien in Tarnovo Podgorje. Nee, es war 2021, sorry. 2021 in Tarnovo Podgorje. Auf der besten WM-Bahn, die es wahrscheinlich je gab, spielt Serbien kein gutes Spiel. Und wir spielen in ein Spiel, was noch schlechter ist. War auch mein erstes WM-Finale, wo ich eine 0-4 und minus 80 Kegel gegen den Robert Energy, der 720 spielt in dem WM-Finale, abbekomme. In Varaždin gegen die Österreicher haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert, haben dann halt in den entscheidenden Momenten die Neuner nicht so gespielt wie die Österreicher. Mit dem Spiel bin ich aber sehr, sehr zufrieden, weil 4000 in dem WM-Finale zu spielen, normalerweise gewinnt man das WM-Finale. Und jetzt dieses Jahr im WM-Finale waren das halt 60 Wurf, wo die Serben Oberwasser bekommen haben und wir diesem Druck in keinster Weise irgendwas entgegensetzen konnten. Das waren in einem Räumen 100 Kegel, dann auf der nächsten Bahn nochmal 60 und dann hätten wir eigentlich auch aufhören können mit dem Spiel, weil das war entschieden.
Mhm. Auch wieder das Thema Druck. WM-Finale wahrscheinlich so hoch wie an keiner anderen Stelle. Ja. Zumindest auch im Kopf. Wie macht ihr es besser in 2 Jahren?
Gute Frage. Es
vielleicht gibt genügend die deutschen Fans im Hintergrund. Das ist ein Punkt, der mich beschäftigt hat. Ich war ja vor Ort. Die Serben machen da Bambule und die deutschen Fans, die auch zahlreich vor Ort waren, die kommen halt dagegen nicht an. Klar, es lief in dem Moment für die serbischen Spielerinnen und für die Spieler auch sehr gut.
Fairerweise, in dem Moment haben wir natürlich auch den Fans gar keine Möglichkeit gegeben, anzufeuern, weil wir ja nichts getroffen haben.
Ja, genau. Aber vielleicht wäre das ja ein Faktor, der in 2 Jahren dann auch wieder pro Deutschland wäre.
Das ist mit Sicherheit auf jeden Fall ein Faktor, der sehr groß für uns spielt, eine Halle hinter sich zu haben. Es gibt eine gewisse Euphorie, die in die Halle reinschwappt und wieder rausschwappt, zu uns zurück. Das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil, den wir haben. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wir müssen auf jeden Fall bessere WM-Finals anbieten als jetzt dieses Jahr oder auch in Polen. Vor dem Hintergrund, dass mit der Leistung, die wir da in diesen zwei Spielen gebracht haben, wir wahrscheinlich auch wieder nicht Weltmeister werden würden. Mhm. Wie das Ganze dann passiert, ich habe für meinen Teil meine Sachen reflektiert und arbeite da persönlich dran, aber das liegt halt in der Verantwortung eines jeden einzelnen Spielers und auch in der Verantwortung der Trainer, die da größere Einblicke haben. Ich selber habe ja auch eine sehr, sehr gedämpfte Sicht auf das WM-Finale, weil ich halt mit da stand und das mit live erlebt habe. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass da zumindest Schlüsse gezogen werden und dann probieren wir es halt nochmal.
Das Thema Weiterentwicklung im Kegelsport zahlt ein Stück weit auch darauf auf. Ihr seid professioneller geworden, der Nationalmannschaft, Physio, Regeneration, auch ja, im Vorfeld. Sicherlich vieles hat sich da entwickelt und wurde anders gemacht. Ich vermute auch beeinflusst dadurch, dass eben jetzt auch ehemalige Spieler wie Olli da auch mitwirken und natürlich auch ihre Erfahrung einbringen können. Du bist damals in der Zeit in den Kegelsport gekommen, wo man sich auch mit den Bewegungsanalysen beschäftigt hat. Gerade in der Trainerlehre dieses Thema Technikleitbild, wie sollte man spielen. Das war die Zeit 2009, wo Wilmos Cavaco gefühlt 10 Zentimeter weiter vorne aufgelegt haben als alle anderen. Also es war eine Zeit, wo man sich mit dem Thema Bewegung sehr, sehr beschäftigt hat. Kannst du noch nachvollziehen, wie du zu deinem Anlauf gekommen bist?
Den ich heute mache oder ja. den ich früher gespielt habe?
Den du heute machst.
Tatsächlich kopieren. Relativ einfach gesagt eine Raubkopie in erster Linie vom Wilmos Cavaco seinem Anlauf. Weil das war für mich irgendwann so, die Erfahrung in der WM 2017 in Dettenheim. Ich habe Gassen getroffen, da sind offene Siebener gefallen, da sind Sechser gefallen, da sind wenig Neuner gefallen. Und dann kommt zwei Wochen später der Wilmos Cavaco und der Igor Kovacic dahin und zerlegen diese Bahn mit 720, 715 Kegeln und so weiter. Und ich habe da mal für mich selber nachgezählt, wie viel Gassen treffen die denn eigentlich und festgestellt, oh, wenn ich so viel Gassen treffen würde, wäre ich bei weitem immer noch weg von diesen 700. Und da hat sich dann quasi so ein Prozess gestartet bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt über das, wie ich heute Kegel hinauskommen, es muss effektiver werden, damit ich eine Chance habe, dort oben mal mitzuspielen irgendwann.
Es gibt einen Wurf vom Halbfinale in Varaždin, wo ihr beide auf der Bahn steht. Ihr habt nicht gegeneinander gespielt, aber ich laufe zeitgleich an und es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Das entspricht jetzt nicht so dem Technik-Leitbild, das auf vielen Plakaten auch in Kegelbahnen hängen. Ich gucke mal, ob es hier hing oder hängt, sehe ich jetzt nicht. Auch etwas, womit du dich, so hast du es mir gesagt, beschäftigst, was wir da im Kegeln eigentlich entwickeln, wie es weitergehen sollte. Wie sieht für dich so dieses Thema Bewegungslehre für die nächsten Jahre aus?
Ja, also ich muss sagen, Kegeln ist ja auch ein dynamischer Sport. Wir hatten im Material jetzt sehr, sehr viele Neuerungen, dicke Kegel, dann Kegel ohne Kugel, wesentlich bessere Schlagwände, glattere Vierpässe, irgendwann dann auch mal Vierpassmaterial in der Grube, dass da was mitzieht. Dass dann ein Kegelleitbild mitwachsen muss, ist meiner Meinung nach unumdinglich. Das alte Kegelleitbild war eine super Sache für Asphalt- und Kunststoffspielen mit der Plattenbahn und den dicken Kegeln. Es sind halt einfach neue Herausforderungen ans Leben gekommen, die dieses Kegelleitbild nicht halten kann. Weil fairerweise jemand, der nach einem Kegelleitbild kegelt, muss halt 10-15% mehr Gassen treffen als die heutigen Spitzenspieler. Nichtsdestotrotz finde ich, es hat seine Berechtigung auf jeden Fall, gerade im Nachwuchsbereich, um den Kindern das Kegeln beizubringen. Es ist eine einfache Art und Weise und sollte auch mit Sicherheit dran festgehalten werden. Ab einem gewissen Punkt schätze ich halt mehr an die Individualität. Falls jetzt hier Trainer zuhören, würde ich gerne ein Plädoyer halten dafür, dass man sich mit Bewegungslehre beschäftigt, versucht die Bewegung als Ganzes zu verstehen, beispielsweise eine Veränderung vom Arm, wenn der ein bisschen weiter nach außen geht, hat ja auch eine Veränderung von der Laufrichtung und so weiter, also das hängt alles sehr, sehr komplex zusammen und dass man dann auch die Möglichkeit hat, das auf die Gegebenheiten eines Sportlers anzupassen. Ich habe zum Beispiel relativ lange Arme, deswegen kann ich einen anderen Stil spielen wie jemand, der sehr, sehr kurze Arme hat und dafür lange Beine. Da muss man einfach auf die Gegebenheiten, die der Sportler mitbringt, eingehen können und auch flexibel sein. Nichtsdestotrotz sehe ich gewisse Punkte, also du hattest den relativ kurzen letzten Schritt angesprochen und dieses weiter vorne auflegen. In meiner Welt, von dem, was ich an Bewegungsanalyse für mich selber herausgefunden habe, ist dieses Thema des Körperschwerpunkt beim Abwurf ein sehr, sehr wichtiges. Laut dem Kegel-Leitbild lege ich ja die Kugel weit vor meinen Schwerpunkt und da geht meine Meinung halt sehr weit weg von die vom Kegel-Leitbild, weil um die maximale Energie rauszuholen aus meinem Wurf, muss mein Schwerpunkt genau auf dem Punkt sein, wo ich die Kugel ablege. Und das sieht man auch bei sehr, sehr vielen, die in der Weltspitze unterwegs sind.
Also etwas mehr Mut zur Individualität.
Das auf jeden Fall, ja. Und sich gerne auch mal über den Horizont hinausschauen. Ich finde immer mal ganz interessant, einen Exkurs zum Beispiel zum Bowling zu machen, weil die beschäftigen sich mit dem Thema Pinfall schon viel, viel länger, als wir uns mit dem Thema Kegelschlag überhaupt beschäftigen. Und fairerweise ist es ein Thema, auch wenn man eigentlich haben wollen würde, dass man das Kegeln auf Gassentreffer reduzieren könnte, dass man sagt, okay, wenn ich mehr Gassentreff gewinne, ist es halt einfach nicht mehr der Fall. Und dementsprechend, warum nicht mal Inspiration vom Bowling holen? Mhm. Die arbeiten sehr viel mit Rotation und so weiter.
Sehr spannend. Ich habe das prinzipiell auch mal auf der Liste. Auch da mal einen Blick im Podcast über den Tellerrand. Du hast ja im Rahmen der Trainer und Sportlerinnen und Sportler des Jahres Preisverleihung auch Kontakte knüpfen können zum Bowling. Also auch ein sehr spannendes Feld. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei deinem Anlauf. Nur mal, weil es mich einfach persönlich auch interessiert und das Beispiel Willi ja jetzt zeigt, dass da zumindest körperlich was passieren kann. Wie kommst du mit deinem Anlauf klar? Ich nehme an, gut, aber siehst du auch Punkte an deinem Körper, Muskeln, Sehnen, die da sehr strapaziert werden durch dieser kurze letzte Schritt stark auch abbremsen, was du ja an Geschwindigkeit mitbringst?
Ja, also grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, Leistungssport muss nicht immer den Anspruch haben, gesund zu sein. Da muss ich meiner Meinung nach differenzieren, weil fairerweise jeder, der irgendwo einen Leistungssport mit der effektivsten Bewegung macht, irgendwo muss man immer Abstriche machen. Bei mir ist es jetzt häufig das linke Knie gewesen, beziehungsweise hatte er eigentlich die letzten 5 Jahre gar keine Probleme, hatte dann letztes Jahr angefangen immer wieder viel zu laufen, einige Halbmarathons dann auch samstags gelaufen, noch keinen offiziellen, war da ja dann auch bei dir und Manu bei der Challenge mit dabei, wo wir dann am Schluss noch diese, wie viel waren es, 25 Kilometer, ja, irgendwas um den Dreh rum, gelaufen sind. Und da hat dann irgendwann angefangen tatsächlich, dass ich Schmerzen in der Patellasehne bekommen habe. Vom Kegeln alleine glaube ich nicht. Hatte dann leider nicht die Chance, das wirklich auszukurieren, weil die wichtigsten Spiele des Jahres standen an. Und dann habe ich das quasi bis mit zur WM mit mir geschleift. Dann nach der WM wirklich viel getan, dass es weggeht. Jetzt momentan kann ich ohne Schmerzen kegeln, habe da keine Probleme und bin wieder sehr dankbar darüber, dass ich die nicht habe. Aber ich kann nur sagen, wenn man da viel tut, irgendwann ist das Knie dann halt auch doch von den Sehnen her überlastet und da ist es dann wichtig, wirklich viel Ausgleich dafür zu machen. Das ist ja auch ein Thema, was wir sehr, sehr viel drauf achten, über die Regeneration.
Du sitzt vor mir im rot-weißen Oberteil, in der rot-weißen Jacke, rot-weiß Zerbst auf der Brust. War das schon immer dein Ziel, dort zu spielen?
Ja, also ich glaube, man müsste lügen, wenn man als Kegler nicht das, oder als Kegler, der was erreichen möchte, nicht das Ziel hat, irgendwann mal beim SKV Rot-Weiß-Zerbst zu spielen. Es ist der Verein im Kegelsport, muss man sagen. Und da Teil davon zu sein und die Geschichte zu schreiben, ist mein großer Traum gewesen und zum Glück auch relativ früh in meiner Karriere sogar schon in Erfüllung gegangen.
Du hast im Vorfeld, wir haben es vorhin auch gesprochen, beim KC Schwabsberg gespielt, dann in Bamberg, Rheindorf und jetzt dann eben auch in Zerbst. Und dein bestes Spiel in Zerbst hast du ja aber zumindest, wenn man rein auf das Ergebnis guckt, im blauen Trikot gemacht, gegen Chris Wilke im Oktober 22, das müsste der 1. Oktober gewesen sein, 727 gegen 716. Du gewinnst knapp. Ein Wahnsinnsduell, wenn man das Ergebnis liest. Hast du da noch Erinnerungen dran an das Spiel?
Ich habe sehr gute Erinnerungen dran. Leider gibt es den Stream nicht mehr, sonst glaube ich, würde der eine oder andere sich das angucken. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, was mir jemals im Gedächtnis geblieben ist, das durch einen Mittenanwurf gewonnen wurde. Also um die Leute kurz abzuholen, es war so, dass auf der letzten Bahn, die Kegel war ich, glaube ich, leicht vorne, aber der Chris war 3-1 in der Position 3-1 zu machen gegen mich. Und dann ging es darum auf der letzten Bahn, dass ich im Räumen ein Bild aufholen musste. Und wenn ich Neuner gespielt habe, hat er Neuner mitgespielt, habe ich einen Sechster angeschoben und Dreier weggespielt. Er hat immer mitgespielt, also war quasi immer so, dass ich nicht vorbeigekommen bin. Und dann kam irgendwann der 28. Wurf und ich spiele einen schlechten Schub und spiele Mitte 5 an. In dem Moment war sich der Chris natürlich sicher, dass er das Spiel gewinnt und er schaltet ab, wird ihm glaube ich heute auch nicht mehr passieren, aber spielt dann zwei Damen raus. Und ich erinnere mich dran, da hat der Elmar Diermeier mich betreut in dem Spiel und ich natürlich etwas genervt von dem Mittenanschub und er guckt mich einfach nur an und sagt, spielst du doch einfach weg. Und das war bei mir dann in meinem Kopf so, ja klar, warum nicht, spiel's doch einfach weg. Dann gewusst, dass ich das linke Perle von rechts treffen muss. Die Zerbster Bahn gibt dann sowas halt auch dementsprechend her oder hat sowas wesentlich mehr hergegeben. Und die Kugel abgelegt, eigentlich gewusst, dass es alle vier sind. Und ja, der Christian Wilke hat dann in dem Fall das Bild nicht mehr räumen können, weil der Anschub natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und so habe ich dann quasi das Spiel gewonnen durch einen Mittenanschub.
Verrückt, verrückt. Ich nehme an, zu dem Zeitpunkt, wobei Oktober 22, war es noch nicht ganz klar, aber es war zumindest schon im Bereich des Möglichen. Ich glaube, in Zerbst beginnen die Planungen für die neue Saison ja relativ früh. Wann war klar, dass du nach Zerbst gehst?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Klar war es erst relativ spät. Angefragt hatte der Timo relativ früh, ob ich es mir vorstellen könnte. Ich meine, das Rheindorf gegen Zerbst-Spiel war der zweite oder der dritte Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da war noch gar nichts im Gespräch. Und dann am Weltpokal das war ja Europapokal und Weltpokal zur gleichen Zeit in München. Und da ist dann der Timo auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, halt dich mal bereit, könntest du dir das vorstellen? Ich kann dir noch keine sichere Zusage geben, aber ich hätte dich gerne. Und das hat sich dann über einen Zeitraum gezogen und dann ist irgendwann Richtung Winterpause, ich müsste jetzt lügen, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ich denke November, Dezember wird irgendwann der Timo auf mich zugekommen sein und dann habe ich etwas länger sogar auch überlegt, habe ihm dann zugesagt auch gehabt, also ich habe, es hat sich relativ, weil der Timo noch seine Kaderplanung vollkommen abschließen musste, der guckt ja auch nicht nur nach mir, sondern auch nach anderen Spielern und dann hatte ich genügend Zeit, mir Gedanken drüber zu machen und habe mich dann für den Schritt entschieden.
Warst du da wenigstens nervös bei den Gesprächen?
Gute Frage. Ich war nicht nervös, aber die Entscheidung hat mir schon viel Kopfzerbrechen gebracht. Muss man ehrlich sagen, Zerbst ist auf der einen Seite dieser riesige Erfolg und sicherlich auch Titel, die man sonst nicht gewinnen würde, wenn man nicht nach Zerbst geht. Aber man muss natürlich sich selber auch im Bewussten sein, dass Zerbst nicht nur 6 gute Spieler wirklich zu sich holt und stattdessen 8 gute Spieler hat. Das bedeutet, der Druck, um seinen geliebten Sport auszuüben, ist immer präsent. Es kann einen natürlich auf ein höheres Niveau heben, es kann aber auch in sehr, sehr schwierige Situationen kommen, weil ich glaube, wenn man mal 5, 6 Spiele, weil halt eben wichtige Spiele waren und die im Moment besten 6 spielen sollen, macht und dann treffen soll, dann ist das natürlich keine einfache Situation.
Der Wechsel nach Zerbst war für dich auch ein Wechsel auf eine neue Bahn, die, glaube ich, für viele neben München so das Theater of Dreams ist. Da möchte ich mal spielen, dass ihr Zerbst erhegt und pflegt die auch wie den Augapfel. Im Vorfeld, oder nicht im Vorfeld, zum Start sind ja die Riesenergebnisse nur so gepurzelt. Also da wurde zu Hause kein Spiel unter 4.000 gespielt. Bringt mich zu einem Thema, das Thema Hochzüchten der Bahnen, das du auch vorgeschlagen hast, was ich auch sehr spannend finde, weil du ja letzten Endes mit deinen Würfen auch von sehr guten Bahnen profitierst. Trotzdem hatte ich den Eindruck, siehst du das ein bisschen kritisch.
Ja, also man muss ehrlich sagen, Zerbst, von der Firma Pauli gebaut, um Rekorde putzen zu lassen. Den Zweck hat es ja auch ein paar Jahre erfüllen dürfen. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass man jetzt die Bahn tatsächlich deutlich entschärft hat. Natürlich, die Bahnpflege ist ein bisschen seltener, beziehungsweise was heißt seltener? Es ist einfach eine andere Bahnpflege geworden, die der Igor damals gemacht hat, als er noch da war. Der Igor hat halt einfach Mittel genommen, der hat 2 Liter Wachs auf jede Bahn geschmissen, der hat vorne gefühlt diesen Vierpass so rutschig gemacht, dass das größte Problem war, die Kugeln nicht zu halten. Und das ist halt einfach jetzt nicht mehr so. Hat schöne Vorteile, weil gefühlt spielt auch seitdem die Bahn so entschärft ist, deutlich weniger Leute in diese ganz hohen Regionen Richtung 670, 80, 90 oder 700 hat, glaube ich, auswärts, seitdem wir sie entschärft haben, niemand mehr gespielt. Ja. Und das ist halt so ein Thema, wo ich relativ glücklich drüber bin. Das war auch lange Thema bei uns, dass die Bahn zu gut geht, weil fairerweise es ja doch öfters mal vorgekommen ist, dass ich 9er am 1. vorbeigespielt habe in Zerbst. Und da tut mein Fairness her, also mein Herz, das sehr nach Fairness strebt, einfach das nicht mögen.
Jetzt gibt es international auch so ein bisschen auf Weltmeisterschaften den Eindruck, zumindest in Gesprächen jetzt in Ungarn auch mit Jens Weyraff, dass es wieder ein bisschen fairer zugehen darf, dass eben jetzt keine Kegel von hinten kommen soll. Ist das ein Trend, den du begrüßt?
Also Kegeln von hinten finde ich mit das Schlimmste, was es gibt, auch wenn ich sehr davon profitiere auf manchen Bahnen. Aber in meinen Augen hat es herzlich wenig mit unserem Sport zu tun. Wenn ein Kegel einmal nach hinten weggefallen ist, dann sollte der auch weg sein. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Kegel von hinten haben, dann können wir hinten auch nochmal eine Schlagwand mit Gummi verbauen und dann spielen wir wahrscheinlich alle Richtung 800, aber das bringt uns ja auch nicht wirklich was. Also ich finde, die gewisse Fairness muss gegeben werden und wenn ich eine qualitativ gute Kugel in die Gasse bringe, dann soll auch das umfallen, was sie wert ist. Und wenn ich eine schlechte Gasse spiele, also mit einer nicht ganz so guten Rotation oder ähnliches, dann soll halt auch eben der offene 7er fallen.
Weil du jetzt schon ein paar Mal über die Rotation gesprochen hast, das passt jetzt nicht mehr zum Hochzüchten der Bahnen, wobei vielleicht ein bisschen schon. Beeinflusst du bewusst die Rotation deiner Kugel? Kannst du das?
Es gibt Leute, die es können. Ich persönlich kann es nicht. Also ich kann ich kann nicht mehr Rotation geben, ich kann die Rotation auch nicht steuern, aber ich kann keine Rotation reingeben in meinen Wurf. Was aber eigentlich nie wirklich sinnvoll ist. Deswegen eigentlich meine Rotation steuere ich nicht, aber man kann natürlich auch, wenn der Kegelschlag gar nicht passt, wie ich es zum Beispiel in Breschno gemacht habe auf den ersten Spielen, die Auflage etwas versetzen und dann einen besseren Kegelschlag zu generieren.
Nach vorne oder seitlich versetzen?
Ich habe jetzt gemeint seitlich.
Genau. Seitlich, okay. Was hast du bis jetzt gelernt in Zerbst?
Mit mir selber klarzukommen, mit eigenen Ansprüchen klarzukommen, die eventuell dann auch enttäuscht wurden, weil doch nicht jedes Spiel so läuft. Ich bin auch schon in der Champions League ausgewechselt worden. Ich habe viel gelernt im Bereich große Spiele, wo es dann auf ein paar Wurf ankommt. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass jeder Sieg trotzdem wertvoll ist, weil man kann es nie für gegeben nehmen. Es kann halt auch relativ schnell mal in eine andere Richtung gehen, dass man selber auch einen Totalausfall hat. Ich habe schon beispielsweise am Weltpokal 2023 war das, glaube ich, in Apatin, wo der Igor einen rabenschwarzen Tag erwischt und danach dann tatsächlich auch am Boden zerstört war, man ihn als Mannschaft dann natürlich aufgebaut hat, aber das keiner von gefeit. Das kann jedem von uns mal passieren, weil wir alles nur Menschen sind. Und ich bin halt einfach dankbar für jedes gute Spiel, was ich machen kann.
Viele schauen dir gerne zu. Wenn Zerbst jetzt nicht so weit weg wäre, ich meine, von dir sind es auch immerhin 5,5 Stunden normal, laut Google Maps. Würden, glaube ich, auch sehr viele am Samstag zugucken. Auch es ist immer das Blöde, dass man selber auf der Bahn steht als Fan. Aber auch Amateure. Das ist für viele das Größte, da mal in Zerbst dabei zu sein. Wie ist deine Sicht auf die Zukunft der Sportlerinnen und Sportler, die eben Verbandsliga, Bayernliga oder Thüringenliga und darüber nicht hinauskommen? Wie siehst du da die Zukunft unseres Kegelsports in diesem Leistungsbereich, aber eher Amateure?
Ja, also fairerweise, ich muss erstmal sagen, es gibt keinen Leistungsbereich ohne den Amateurbereich. Natürlich als Spitzensportler tut man sich leicht, den Amateurbereich wirklich zu ignorieren und ähnliches. Ich bin da aber einer anderen Meinung, weil ich sage, ohne diese Basis kann es auch keine Spitze geben. Dementsprechend bin ich für den Amateurbereich auch immer relativ offen, wenn ich mal auf irgendwelche anderen Kegelbahnen komme. Dann teile ich gerne Sichtweisen und viele andere Dinge, die hoffentlich helfen können. Natürlich, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der das ultimative Wissen hat und der für jeden eine perfekte Lösung für sein Problem hat, aber ich teile halt einfach meine Erfahrungen und versuche da einiges zu helfen. Ich finde es schön, dass es jetzt teilweise wieder neue Ideen gibt, frischen Wind gibt, wie zum Beispiel, wenn man sich das anguckt in Baden-Württemberg, wo sich jetzt Württemberg, Baden und Südbaden zusammenschließen wollen. Ob das klappt, wird man sehen, aber so wie ich es verstanden habe, stehen da die Chancen gar nicht so schlecht. Und auch gerade dieses Thema, wir bekommen ja wieder mehr Futter durch. Ich glaube, letztes Jahr, das hat der Parzi tatsächlich Michael Parzefall, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, hat er ja gesagt, wir hatten jetzt das erste Mal wieder mehr Mitglieder, die in DKBC aufgenommen wurden, als tatsächlich den DKBC verlassen haben. Und dementsprechend sehe ich die Zukunft im Amateursport doch als halbwegs gefestigt an. Ich sehe nur das Problem da drin, dass eventuell sich das immer, oder das sieht man, es konzentriert sich immer mehr auf einzelne Vereine. Also es sterben nach wie vor Vereine aus. Und da habe ich persönlich aber auch keine wirkliche Lösung, weil es ist meistens das Geld, was da schwierig ist. Eine Kegelbahn zu erhalten, kostet ja doch den ein oder anderen Euro.
Das ist richtig. Eine Sache, die du am Vorgespräch gesagt hast, die ich auch sehr spannend finde und die ja offensichtlich ist, spätestens wenn man darüber spricht, ist, dass es bayerische, baden-württembergische bzw. auch thüringische Sportlerinnen und Sportler viel einfacher haben, in den Spitzensport zu kommen, als in anderen Bereichen. So dieses Süden stark, Richtung Norden wird es dann immer etwas schwieriger. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe mir da letztes Mal drüber Gedanken gemacht, über das Thema. Und ich fand relativ inspirierend beispielsweise, wie andere Nationen es geschafft haben, mit relativ wenig, relativ viele gute Sportler auf einmal rauszubringen. Und wenn man sich dann mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigt, dann haben die gewisse Strukturen, dass quasi jeder sich zu gewissen Camps anmelden kann, um dort zu lernen, um dort mit tollen Trainern, da ist der Miloš Ponjevic sehr, sehr oft mit dabei und auch viele andere, ich glaube, der Mikac ist da auch dabei von den Kroaten immer wieder und die bekommen da einfach die Chance zu lernen und das ohne, dass sie eingeladen werden dafür müssen dafür. Und da habe ich mir halt dann die Frage gestellt, ja, in Deutschland haben wir momentan so ein kleines Loch, vor allem gehabt im weiblichen Bereich jetzt die letzten Jahre, was U18 betrifft. Klar, immer wieder einzelne Spielerinnen, aber die Breite war jetzt nicht so extrem. Und habe mir dann mal gedacht, ja, was wäre denn, wenn es eigentlich gar nicht so wäre, dass wir keine Talente mehr haben, sondern diese Talente einfach nur schlechter gefördert werden, weil sie halt einfach keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Natürlich in manchen Landesverbänden, wo viele Spitzensportler rausgebracht wurden in den letzten Jahren, die teilen das Wissen natürlich dann auch mit den Jungen und so kommen die schon an das Wissen. Aber beispielsweise ist halt da die Frage, ob man nicht auch solche Camps oder Ähnliches in Zusammenarbeit mit der DKBC-Jugend mal zumindest ins Gespräch bringt, um eben zu gewährleisten, dass derjenige, der jetzt aus dem tiefsten Brandenburg mit einem Trainer, der das schon seit 30, 40 Jahren macht, auch nochmal in den Genuss kommt, den modernen Kegelsport kennenzulernen.
Da gibt es ja zumindest auch rund um Manu Weiß Aktivitäten, Iron Kegler Camp, die ja in die Richtung gehen, die zwar auch wieder in Bayern stattfinden, aber zumindest auch von der DKBC-Jugend im Rahmen der deutschen Nationalmannschaft, nicht Nationalmannschaft, im Rahmen der deutschen Meisterschaft ja auch organisiert werden.
Ja, also ich würde mir da halt ein wirkliches Trainingscamp wünschen, auch in dem Fall wieder nicht ausgewählt, weil ich glaube, beim Manuel war es so, dass der, glaube ich, aus jedem Landesverband einen Jugendlichen oder zwei Jugendliche genommen hat.
Klar.
Fairerweise ging es da auch tatsächlich mehr um Spaß und Ferienbetreuung, natürlich, dass sie Meet and Greet kriegen. Ich würde mir da halt wirklich dann wünschen, dass die Leute, die wirklich Bock drauf haben, da eine speziellere Förderung auch bekommen können, ohne dass sie vorher schon.
Jetzt haben wir über die Zukunft im Amateurbereich gesprochen. Wie siehst du die Zukunft im Spitzensport, erste Liga, internationales Geschäft?
Ja, das hängt natürlich meiner Meinung nach davon ab, wie dieses Jugendthema sich entwickelt. Weil fairerweise die Weltmeister von in 15 Jahren werden heute gemacht. Und da wird man dann halt sehen, wie gut wir da in der Zukunft arbeiten. Ob es uns dann auch gelingt, mal dauerhaft eine Dynastie aufzubauen, wie zum Beispiel Serbien oder Kroatien, beziehungsweise auch den deutschen Frauen ja gelungen ist. Aber da ist dann halt die Frage, wie arbeiten wir heute da? Und ich mag da schwierig eine Prognose abgeben in dem Bereich, ob wir da konkurrenzfähig werden oder ob wir eventuell nicht mehr konkurrenzfähig sind. Da kann man halt nur an jeden Jugendtrainer plädieren, weil gerade die Heimtrainer sind diejenigen, die die Weltmeister von irgendwann machen.
Und ich bin überzeugt, dass da das Wissen da ist. Wie du sagst, man muss es nur breit streuen, man muss es allen zugänglich machen. Und an der einen oder anderen Stelle müssen dann Jahr für Jahr auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber ich bin jetzt mal optimistisch, dass die Personen, die da gerade auch Positionen haben, Posten haben, da durchaus auch richtig sind. Wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich drum kümmern. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2, Erfahrung, Know-how und eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kommt, denke ich, auch von Stück für Stück auch dazu. Wir kommen langsam zum Ende. Jetzt hast du schon viele Persönlichkeiten kennengelernt. Ich glaube, viele würden die Frage auch mit Tim Brachtl beantworten. Mit wem würdest du gerne mal in einer Mannschaft spielen?
Ehrlicherweise bin ich relativ glücklich, so wie es ist. Ich würde gerne gegen mehr Leute spielen.
Stell dich die Frage so, gegen wen würdest du gerne spielen?
Also ich fand die, was mir bisher noch erspart geblieben ist, ich würde, glaube ich, unglaublich gerne mal gegen Willi Zawako spielen. Einfach, um wirklich da sich den Gradmesser zu kriegen. Das ist halt das Thema, wenn man irgendwann dann auf dem sehr hohen Niveau spielt. Man hat so wenig Spiele gegen die richtig, richtig guten Weltklasse-Mannschaften. Und von dem her würde meiner Meinung nach, durch das, dass Zerbst ja sowieso schon einen starken Kader hat, und wenn man da jetzt beispielsweise Vidi Cavarco und Alen Kujundžić noch mit reinnehmen würde, dann würde es, glaube ich, relativ langweilig werden, das Jahr für uns.
Ja, also es klingt so, ja. Und letzte Frage, am 6. Juni 26 ist das Finale der Einzel-WM in Schwarz. Wo wärst du da gerne? Ich weiß, du hast gesagt, du beschäftigst dich noch nicht damit, aber wo wärst du gerne an dem Tag?
Das ist die Frage. Also die Antwort, die du jetzt wahrscheinlich hören willst, ist im WM-Finale oder auf dem Podest als wiederholter Einzelweltmeister. Natürlich in einer großen, also in einer Welt, wo alles perfekt läuft für mich, wäre das schon der große Traum, das zu wiederholen und zu zeigen, es war nicht nur diese eine Woche. Ob das klappt, ist ein weiter Weg bis dahin und gehört auch immer eine gewisse Portion Glück dazu, ob der Gegner dann in K.O.-Spielen so trifft, wie man sich das vorstellt, weil fairerweise gibt es genügend Leute, wo jeder jeden rausnehmen kann aus dem Turnier und dann braucht man halt das Glück, die richtigen Leute zu treffen oder die Leute in der richtigen Form zu treffen.
Danke für die Antwort. Es zeigt, dass du auf dem Boden der Tatsachen stehst. Das Gespräch zeigt mir, dass du viele Strategien hast, das auch erreichen zu können, aber natürlich auch so reflektiert bist, dass es eben mal ganz schnell auch anders laufen kann. Ich bedanke mich jetzt für das sehr offene Gespräch und die vielen Einblicke, die du Kegel Deutschland geben konntest. Ich gehe mal davon aus, wenn man dich trifft, kann man über die Punkte auch mit dir weiter diskutieren, wahrscheinlich eher nach als vor dem Spiel, aber hier sitzt jemand, der irgendwie gefühlt schon alles erreicht hat und sich trotzdem noch weiter mit dem Kegeln beschäftigt und vielleicht, hoffentlich, noch eine große, lange Karriere vor sich hat. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bleib verletzungsfrei, bleib gesund und viel Erfolg.
Vielen lieben Dank dir. Danke, dass du mir die Bühne gegeben hast, dass ich über einige Themen sprechen konnte. Ich hoffe, dass der Zuschauer das ein oder andere mitnehmen konnte oder es zumindest halbwegs unterhaltsam war. Und dementsprechend vielen Dank auch für die Glückwünsche für die neue Saison.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.